Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. Das tschechische Außenministerium hat heute seine Sorge um die Führerin der Opposition in Myanmar, dem ehemaligen Burma, geäußert. Do Aung San Suu Kyi wurde von der militärischen Junta festgenommen. Weitere Mitglieder der Opposition befinden sich unter Hausarrest. Das tschechische Außenministerium verlangt eine sofortige Freilassung der Dissidenten und die Wahrung der politischen Freiheit für alle Bürger dieses südasiatischen Staates, steht in der heutigen Erklärung des Außenministeriums. Im Alter von 53 Jahren ist während einer Dienstreise in Dänemark der Präsident des höchsten Kontrollamtes der Tschechischen Republik Lubomír Volení gestorben. Das teilte der Sprecher des Prager Außenministeriums Karel Borůvka heute der Nachrichtenagentur ČTK mit. Volení sei Borůvka zufolge im Hotel gestorben. Die Todesursache werde derzeit noch von den Ärzten ermittelt, hieß es. Die Gesellschaft Český Telekom wird hundertprozentiger Eigner des Mobilfunkbetreibers Eurotel. Zu dieser kompletten Übernahme wird es aller Voraussicht nach bis Ende des Jahres kommen, wenn die Tschechische Telekom einem heutigen Gesellschafterbeschluss zufolge zu ihrem derzeit 51-prozentigen Aktienanteil auch den 49-prozentigen Anteil des Konsortiums Atlantic West erworben haben wird. Zum Erwerb dieses Aktienanteils haben sich Český Telekom und Atlantic West auf einen Kaufpreis von nahezu 26 Milliarden Kronen, ca. 840 Millionen Euro, geeinigt. In nordböhmischen Jindřichovice-Potsmrkem wurden heute feierlich zwei Türme eines Windkraftwerks in Gang gesetzt. Die Anlage der deutschen Firma Enercon mit einer Gesamtleistung von 1200 Kilowatt pro Stunde soll die eigenständige Energieversorgung der Gemeinde sowie weitere vier anliegende Dörfer sicherstellen. An der Eröffnung nahm auch der tschechische Umweltminister Libor Ambrosek teil. Das Kreisgericht im westböhmischen Tábor hat heute den Tschechen Pavel Záruba wegen des Mordes an der 16-jährigen Jana Štěpánková zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Gleichzeitig wurde ihm auferlegt, sich einer Sexualtherapie zu unterziehen. Das Gericht befand Záruba für schuldig, am 16. Mai vergangenen Jahres die Minderjährige ermordet zu haben, nachdem auf dem Nachhauseweg von der Schule in Písek nach Strakonice per Anhalter zu ihm ins Auto gestiegen war. Záruba fühlt sich unschuldig und will gegen das Urteil Berufung einlegen. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Markéta Maurová.
Tagesecho.
Danke ins Nachrichtenstudio. Folgende Themen haben wir für Sie im heutigen Tagesecho vorbereitet. Das Kabinett Spidla schlägt als erste tschechische Regierung überhaupt die Einschränkung der Immunität von Parlamentsmitgliedern vor. Das tschechische Feldlazarett im Irak erfüllt wichtige Aufgaben, hat aber auch mit beträchtlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Marihuana ja oder nein? Vizepremier Petr Mareš setzt sich für eine Lockerung des Verbots ein. In der Sendereihe Begegnungen bringen wir heute die erste Folge einer Miniserie über tschechisch-deutsche bzw. tschechisch-sudetendeutsche Beziehungen, in denen wir Pater Anton Otte ans Mikrofon bieten. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und einen ungestörten Empfang. Die Einschränkung der Immunität der Parlamentarier sowie eine Direktwahl des Staatsoberhauptes. Das sind die Hauptpunkte der umfangreichsten Verfassungsnovellierung seit 1993, die das Kabinett Spidla vorschlägt. Überaus breit angelegt ist die Immunität der tschechischen Parlamentarier. Sie reicht weit über den in europäischen Ländern üblichen Rahmen hinaus. Seit Jahren wird sie kritisiert und bereits mehrere Male stand sie auf der Tagesordnung der beiden Parlamentskammern. Die Einschränkungsbemühungen fanden unter den Gesetzgebern jedoch bisher nicht die erforderliche Unterstützung. Es handelt sich daher um einen kühnen Versuch und darüber hinaus um den ersten, den ein Kabinett hierzulande in diesem Bereich unternimmt. Die Novellierung sieht vor, dass die Parlamentarier ihr Mandat verlieren, wenn eine Gefängnisstrafe wegen einer vorsätzlichen Straftat über sie verhängt wird. Dies ist bis dato nicht der Fall und man kann theoretisch auch hinter Gittern weiterhin Gesetzgeber bleiben. Eine weitere Veränderung bezieht sich auf den eventuellen Fall, dass das Abgeordnetenhaus bzw. der Senat es ablehnen, ihr Mitglied zur Strafverfolgung freizugeben. Vizepremier Pavel Rychetský dazu:
Die derzeitige Verfassung sieht vor, dass die strafrechtliche Verfolgung in einem solchen Fall für alle Zeiten ausgeschlossen ist. Wir schlagen vor, diese Formulierung für alle Zeiten abzuschaffen und durch die Worte während der Mandatsdauer zu ersetzen.
Die Chancen auf Verabschiedung der Novelle im Abgeordnetenhaus sind jedoch ziemlich gering. Da es sich um eine Verfassungsänderung handelt, sind für die Annahme 120 Stimmen nötig. Und da die Regierungskoalition nur über 101 Stimmen verfügt, muss sie auch bei der Opposition Unterstützung suchen. Und die ist den Einschränkungsbemühungen nicht besonders zugeneigt. Das tschechische Feldlazarett, das Mitte Mai in der südirakischen Stadt Basra seine Arbeit aufnahm, leistet wichtige Arbeit, hat aber auch mit beträchtlichen und nicht nur finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Gerald Schubert bringt eine Zwischenbilanz.
Wenn es um Budgetfragen und um die Aufteilung von Geldmitteln an die einzelnen Ressorts geht, dann kann eine Reform schon mal die Verhinderung einer anderen Reform bedeuten. Und was die bis vor kurzem noch fest eingeplanten Umstrukturierungen in der tschechischen Armee betrifft, so wird derzeit genau das befürchtet. Denn die von der Regierung in Angriff genommene Finanzreform bedeutet auch Einsparungen im Militärbudget. Und das wiederum könnte die tiefgreifende Armeereform, die von Ex-Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík initiiert worden war und die gar eine Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht vorgesehen hatte, ernsthaft gefährden. Wie Radio Prag bereits mehrfach berichtet hat, zog Tvrdík vor wenigen Tagen die Konsequenzen und trat zurück. Doch auch fernab vom politischen Alltag in Tschechien könnten die Einsparungsmaßnahmen einige Veränderungen für das tschechische Militär mit sich bringen. So gilt es nämlich mittlerweile nicht mehr als ausgeschlossen, dass das in der südirakischen Stadt Basra stationierte tschechische Feldlazarett samt Personal bereits früher als geplant in die Heimat zurückkehren wird. Mitte Mai hatte das Lazarett nach einigen anfänglichen Transportschwierigkeiten den Betrieb aufgenommen. Für die in Basra stationierten Soldaten und Mediziner gilt ein 6-monatiges Rotationsprinzip. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass das Feldspital bis zu 2 Jahre lang im Irak bleiben würde. Nun sieht es, zumindest nach den Worten von Pavel Štefka, dem Oberbefehlshaber des tschechischen Generalstabs, so aus, als könnte es insgesamt nur einen einzigen Schichtwechsel geben und als würde somit die 2. in den Irak reisende Besatzung gleichzeitig die 1. sein. Da darüber hinaus das derzeitige politische Mandat für den Einsatz im Irak diesen Dezember ausläuft und eine Verlängerung neu verhandelt werden muss, ist die Zukunft jener humanitären Einrichtung noch weitgehend ungewiss. Doch nicht nur die unmittelbaren Finanzprobleme sind es, die den Betrieb und die weitere Aufrechterhaltung des Feldlazaretts erschweren. Die mit den Umständen bestens vertraute tschechische Botschafterin in Kuwait, Jana Hibaschkova, weist auch auf die nicht gerade leichten Bedingungen hin, unter denen die tschechischen Spezialisten vor Ort arbeiten.
Ein Problem ist etwa der Mangel an elektrischem Strom, der es uns nicht erlaubt, alle vorhandenen Klimaanlagen auch tatsächlich anzuschließen. Das heißt, in diesem Spital herrschen überall Temperaturen von über 40 Grad. Also die Leute, die dort arbeiten, arbeiten wirklich unter heroischen Bedingungen.
Doch bei allen Schwierigkeiten, die Arbeit des tschechischen Teams in Basra sei für die dortige Bevölkerung von überaus großer Bedeutung.
Nichtsdestoweniger wurden dort schon mehr als 1000 Patienten behandelt und es ist dies wirklich die erste umfassende medizinische Hilfseinrichtung, die es in Basra gibt. In Tschechien wird derzeit eine hitzige Debatte zur Handhabe des Verbots zum Vertrieb und zur Konsumierung von Marihuana geführt. Auslöser dieser Debatte ist der Vorsitzende des Regierungsrats zur Koordinierung der Antidrogenpolitik, Vizepremier Petr Mareš, der eine Lockerung dieses Verbots gefordert hat. Auf welche Reaktionen er
gegen die Absicht ausgesprochen, den bisher unter Gefängnisstrafe gestellten Besitz von leichten Drogen zu lockern und die Strafe zum Beispiel durch eine Geldbuße zu ersetzen. Denn genau dies sieht der Vorschlag von Petr Mareš vor, der sich andererseits jedoch für noch drastischere Sanktionen für den Besitz, Vertrieb und Konsum von harten Drogen aussprach. Laut Mareš sei es wissenschaftlich erwiesen, dass Marihuana weit weniger die Gesundheit schädige als zum Beispiel der Alkohol- und Tabakgenuss. Dem hält der christdemokratische Drogenexperte Josef Janáček entgegen, dass Marihuana die menschliche Gesundheit gefährde und eine Einstiegsdroge vor dem Gebrauch von härteren Drogen darstelle. Dem wiederum widerspricht der Direktor der Gesellschaft für Drogenberatung Drop-In, Jiří Pressl.
Das Rauchen von Marihuana ist wirklich nichts Besonderes. Das ist sicher eine sehr tolerante Haltung, aber dem ist einfach so.
Pressel räumt zwar ein, dass die Hemmschwelle, Marihuana zu konsumieren, bei jungen Menschen weitaus geringer ist als bei Älteren, sodass gerade die ältere Generation den Marihuana-Genuss weit weniger toleriert, als das ansonsten hierzulande der Fall ist. Bei harten Drogen wie zum Beispiel Heroin werde eine solche Toleranz allerdings nicht hingenommen, betont Pressel. Zu dem Vorwurf aber, dass Marihuana eine Einstiegsdroge sei, äußerte sich Pressel folgendermaßen.
Das würde ich wiederum nicht so dramatisch sehen, denn das bedeutet doch nicht, dass all diejenigen, die Marihuana konsumieren, irgendwann auf harte Drogen umsteigen. Diese Erfahrung gehört ganz einfach zu den häufigen Erfahrungen, die Jugendliche in einem bestimmten Alter machen. Viel mehr kann man daraus nicht ableiten.
Eine Auffassung, die der Direktor der Nationalen Antidrogenzentrale, Jerzy Komorow, ganz und gar nicht teilen kann, da seiner Meinung nach eine Legalisierung des Marihuana-Konsums, wie sie vom Regierungsrat zur Koordinierung der Antidrogenpolitik vorgeschlagen wurde, zwangsläufig zu einem weiteren Anstieg der Kriminalität führen würde. Denn, so Komorow, es sei nachgewiesen, dass gerade Drogenabhängige immer wieder einer Straftat überführt würden, wie es vor allem die von ihnen zumeist in Autos und Wohnungen durchgeführten Diebstähle oder der Taschendiebstahl seien. Denn nur so kämen sie an die für ihren Drogenkonsum benötigten Gelder heran, weiß Komorow. Er sprach sogar davon, es sei langfristig erwiesen, dass 70% der Konsumenten von harten Drogen mit Marihuana begonnen haben. Und dieser Fakt sei alarmierend. Jerzy Pressel hingegen sieht dies anders.
Nun, ich werde es als eine Situation bezeichnen, die man nicht unterschätzen sollte. Aber als alarmierend oder katastrophal würde ich sie nicht bezeichnen.
Bleibt abzuwarten, wie die Situation letztendlich von den Abgeordneten und Senatoren zu dem Zeitpunkt gesehen wird, wenn sie womöglich über ein neues Antidrogengesetz abstimmen werden.
Včerejší strach, die gestrige Angst, so der Titel eines autobiografischen Buches von Josef Škrábek, das am Mittwoch im Prager Goethe-Institut vorgestellt wurde und sich um eine differenzierte Sicht des tschechisch-sudetendeutschen Verhältnisses bemüht. Silja Schultheiß hat den 1928 im westböhmischen Valec-Valc geborenen Autor im Anschluss an die Buchpräsentation ans Mikrofon gebeten.
Ich stamme aus einer gemischten Familie und ich sage doppelt gemischt, weil mein Vater war ein Tscheche. Meine Mutter war eine Deutsche, ich bin ein Tscheche. Aber mein Vater war ein Kommunist, meine Mutter war katholisch, ich bin ein tschechischer Katholik. Ja? Und ich spüre es schmerzend, diese Missverständnisse, diese Resentiments, welche hier sind, diese immer wiederholte Vorwürfe. Und ich wollte eben etwas schreiben, was diese schlimmsten Vorwürfe irgendwie relativisiert. Also erstens, dass man gegenseitig Ansichten toleriert, aber auf beiden Seiten fehlen Informationen. Ich habe meine Meinungen habe ich nach 1989 habe ich geändert, weil ich habe Informationen bekommen, welche mir damals niemand gesagt hat oder zu welchen kein Zugang war.
Um dem gegenseitigen Informationsdefizit zwischen Tschechen und Sudetendeutschen Vorschub zu leisten, beinhaltet das Buch von Josef Škrábek daher nicht nur persönliche Erinnerungen an seine Kindheit in der Gegend von Karlovy Vary, Karlsbad, sondern auch Fakten, Statistiken, Zitate, mit denen er dem Buch mehr Objektivität verleihen will. Dieses Bemühen um eine ausgewogene Darstellung wurde von den im Goethe-Institut anwesenden weiteren Zeitzeugen denn auch einhellig als sehr gelungen empfunden. Unter ihnen war auch der ehemalige tschechische Botschafter in Berlin, František Černý, der die Veranstaltung leitete. Dennoch ist sich Josef Škrábek bewusst und schreibt dies auch im übrigens auf Deutsch verfassten Resümee des ansonsten tschechischen Buches, dass keine Publikation diese Problematik vollständig behandeln könne. Škrábeks Appell an Tschechen und Sudetendeutsche ist im Wesentlichen der, dass beide Seiten lernen sollten zu akzeptieren, dass es nicht eine Wahrheit gibt, sondern die Wahrnehmung ein und derselben Geschichte vielschichtig und mitunter auch gegensätzlich sein kann. Bezahlt hat der Autor die Publikation der tschechischen Erstausgabe aus eigenen Mitteln, genau gesagt aus der Entschädigung, die er für die während des Kommunismus im Gefängnis verbrachten Jahre bekommen hat. Um Mittel aus tschechisch-deutschen Fonds oder Stiftungen hat er sich bewusst nicht bemüht.
Ich wollte es vermeiden, dass irgendwo eine Institution für diese erste Auflage des tschechischen Buches eine Subvention gibt. Denn immer hätte ich den Eindruck, oder jemand könnte sagen, ja, das haben die Deutschen bezahlt oder das haben die und die bezahlt. Ich wollte, dass ich nur von mich selbst abhängig bin. Ja.
Für die deutsche Übersetzung der gestrigen Angst will Skrabek aber einen Sponsor suchen. Schließlich, so fügt er lachend hinzu, könne er sich ja nicht noch einmal einsperren lassen, nur um erneut eine Entschädigung zu erhalten, von der er das deutsche Buch finanzieren könne.
Soweit das Tagesecho. Bei den tschechisch-deutschen bzw. tschechisch-sudetendeutschen Beziehungen bleiben wir aber auch in der Sendereihe Begegnungen, die Jitka Mladková für Sie vorbereitet hat. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Begegnungen.
Nationalität Deutsch bzw. Sudetendeutsch, jedoch kein Vertriebener, sondern ein Spätsiedler, geboren im nordmährischen Widnerer Weidenau in der Region des Altvatergebirges. Wohnort Deutschland und Tschechien. Nach Tschechien kam er wieder 1991, um hier eine Außenstelle bzw. Arbeitsstelle der Ackermann-Gemeinde einzurichten. Anton Otte. Für mich, sagt er, war es eigentlich eine Aufgabe, die ich so verstanden habe, dass ich einfach da bin, als einer der Sudetendeutschen, der den Tschechen die Hand reicht. Nun, liebe Radio Prag-Hörer, ich lade Sie zum ersten Teil unseres gemeinsamen Gesprächs ein, in dem mir der Optimismus und Versöhnung ausstrahlende Anton Otte über seine, sagen wir, Lehrjahre erzählt hat.
Sie haben, soviel ich weiß, Ihre Wurzeln in Nordmähren oder eigentlich Schlesien geschlagen, im Ort namens Widnerer Weidenau. Können Sie sich noch an die ersten Lebensjahre erinnern?
Weidenau war ein kleines Städtchen mit einem Bezirksgericht, mit einem Gymnasium, mit einem Priesterseminar und theologischer Hochschule für den österreichischen Anteil der Breslauer Diözese. Ich selber habe so noch Erinnerungen an den Krieg, so Fliegeralarm. Und dann eine Erinnerung, die sich so eingeprägt hat. Das war 1945 im Winter, als die Polen an unserem Haus vorbeigetrieben wurden. Das Bild, das in meinem Gedächtnis sich so eingeprägt hat. Die Leute, die im Schnee barfuß gegangen sind und hinten auf dem Rücken ein P drauf gemalt hatten. Sonst knüpfen sich eigentlich die Erinnerungen schon dann mehr nicht mehr an Weidenau, sondern an das Widnerer. Weidenau war eigentlich eine fast reine deutsche Stadt. Es hat so drei tschechische Familien in Weidenau gegeben. Und dann nach 1945 sind Tschechen gekommen. Wir mussten dann auch unser Haus verlassen, sind dann in eine tschechische Stadt, haben wir eine Wohnung zugeteilt bekommen. Die ersten drei Jahre durften wir nicht zur Schule gehen, aber danach 1948, dann kam so eine Normalisierung.
Entschuldigen Sie, in welchem Sinne Normalisierung im Jahre 1948?
In Bezug auf uns Deutsche. Es war ja, was ich so an Mitteilungen verschiedenen habe, war es sicherlich recht unterschiedlich. Aber dort ist tatsächlich, das muss man zugeben, mit dem Antritt der Kommunisten ist eine gewisse Normalisierung zwischen Deutschen und Tschechen eingetreten. Das hat sich eben dann daraus gezeigt, dass wir dann verpflichtet waren, nicht nur in die Schule gehen durften, sondern verpflichtet wurden, sogar in die Schule zu gehen. Und nach dem Gymnasium war es dann aus mit dem Studium. Wegen der negativen Einstellung unserer Familie zum bestehenden Regime, so lautete die Begründung.
Wieso wurde Ihre Familie nicht vertrieben?
Es hat ja so verschiedene Wellen gegeben. Bei den ersten Wellen im Jahre 45 und 46 waren wir nicht dabei. Dann hat es die geregelte Vertreibung dann so stattgefunden. Da war eine Möglichkeit, um einen Aufschub nachzusuchen bei den Transporten. Und zwar war das, dieses Gesuch war begründet eben damit, dass wir, unsere Familie nicht komplett war, dass der Vater nicht da war. Und dem ist immer entsprochen worden. Und dann 1946 im Herbst war dann der letzte Transport und wir waren dann nicht dabei und sind dann dort geblieben.
Dann verschlug sie das Schicksal, soviel ich weiß, nach Knopf, Jägendorf?
Ja, das war dann im Zusammenhang mit der Verpflichtung, dass ich nachweisen sollte, dass meine Beziehung zum bestehenden Regime eine andere ist als die der Familie und mich am Aufbau des Sozialismus beteiligen sollte. Ja, die Arbeit, die war nicht gerade sehr anregend für einen Abiturienten, der doch vielleicht so ein bisschen so Ansprüche vielleicht hatte, aber es war nicht schlimm, im Gegenteil, ich denke an die Zeit gerne zurück. Ich habe dort in dem Betrieb nicht nur gearbeitet, ich habe dort auch so ein bisschen an dem kulturellen Leben teilgenommen, ich habe eine Blaskapelle mitgespielt, habe mich dort verschiedenen kulturellen Aktionen so neben der Arbeitszeit beteiligt und vor allem eine Sache, die mich in Jägendorf geprägt hat, in Krnov, war, dass ich dort in eine Gemeinschaft von jungen Menschen gekommen bin, den Wallfahrtsort Burgberg, Zwillin, betreut haben. Wir sind eine christliche Familie, wir sind angehalten worden zum Gebet, aber das war immer alles so eine Frömmigkeit, die mehr individuell geprägt war. Da habe ich auf einmal erlebt, dass Kirche auch etwas anderes ist, dass das eine schöne Gemeinschaft also auch sein kann.
Wie haben Sie sich damals zu jenem Zeitpunkt hierzulande gefühlt als Deutscher in Tschechien, also in der Tschechoslowakei, in einem Land mit dem kommunistischen Regime?
Ja, wir sind angehalten worden, so von unserer Mutter. Und es war auch nie ein Problem, dass wir uns als Deutsche bekannt haben. Ich denke, dort, wo wir gelebt haben, ist das auch respektiert worden. Wir hatten wegen unserem Deutschtum keine Probleme dann mehr, außer diesen ersten Jahren, wo halt diese revolutionäre Stimmung allgemein war und wo schon einmal jemand gesagt hat, uns geschimpft hat als den Niemetz. Und was dann die Probleme, die wir dann hatten als Familie und ich persönlich hatte, das war wegen unserer Aktivitäten im Rahmen der Kirche. Wir sind regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Wenn am Sonntag Brigaden waren, dann mussten wir zunächst in die Kirche gehen und dann konnten wir an der Brigade teilnehmen. Und wir haben ministriert, auch so an bestimmten Festen, wenn Schule war. Da hat unsere Mutter darauf bestanden, dass wir erst zur Kirche gehen und unsere religiösen Pflichten zunächst nachgehen. Und das war offensichtlich, und ich habe das ja auch schriftlich bei diesen Posutki und bei den Bewertungen der verschiedenen staatlichen und schulischen Stellen, das war eigentlich der Stein des Anstoßes. Deswegen hatte ich Probleme, aber nicht wegen meinem Deutschtum.
Sie haben gesagt, Sie wären wohl nicht ausgewandert nach Deutschland. Hätte Sie das Regime an der theologischen Fakultät im Seminar studieren lassen?
Zunächst auf Raten der Geistlichen hatte ich nach dem Abitur mich nicht gleich bemüht um die Aufnahme im Priesterseminar, sondern ich wollte so eine Landwirtschaftsschule oder eine Kellnerschule oder so irgendetwas machen, weil ich schon vermutet habe, dass das Probleme geben wird. Und das ist dann eben abgelehnt worden. Nach einem Jahr, so war die Vorgabe, dass ich nach einem Jahr von neuem ansuchen soll. Nach einem Jahr habe ich das dann getan, dann direkt schon in das Priesterseminar in Leitmeritz. Und das wurde dann aber auch abgelehnt, und zwar mit einer eindeutigen Endgültigkeit, dass die Haltung der Staatsorgane so ist, dass ich keine Aussicht habe, dass ich jemals zum Studium zugelassen werde, weil ich mich eben nicht aus dem Kreis der Familie befreit habe und aus dem Einfluss, im Gegenteil, noch in weitere Aktivitäten in dieser Jugendgruppe da um den Burgberg eingetreten bin.
Sie haben wirklich geglaubt, dass es endgültig ist, dass in Ihrem Leben später keine Chance besteht, doch im Priesterseminar zu studieren?
Das weiß ich nicht. Da kam ein Zufall so entgegen. Etwa eine kurze Zeit, nach dieser Ablehnung, kam eine Mitteilung vom Innenministerium, dass uns die Ausreise in die Bundesrepublik gewährt wird, wenn wir darum nochmal ansuchen. Und das haben wir dann getan.
War das vielleicht ein Signal, Sie können das Land verlassen?
Ja, wir sind ja ausgesiedelt dann. Wir sind ja nicht geflohen, sondern wir sind ja mit der Erlaubnis der tschechischen Organe ausgesiedelt, als sogenannte Spätaussiedler.
Kurios ist, dass Sie im Priesterseminar nicht studieren durften, trotz der positiven Empfehlung Ihres Arbeitgebers.
Ja, nicht des Arbeitgebers, das war die Gewerkschaft, weil ich in dieser Gewerkschaft eben auf kultureller Ebene dort mitgearbeitet habe. Und das haben die irgendwie geschätzt und die haben mich gemocht. Also ich war als junger Kerl, habe halt so Sachen mitgemacht und mitorganisiert, Radiosendungen für für die Aufräumarbeiten am Samstagmittag vorbereitet. Ich habe so Wandtafeln gestaltet und Blaskapelle im Theaterclub mitgearbeitet. So von daher kam also dann wohl die Empfehlung. Und die waren mir auch gut gesonnen, die Leute. Aber das hatte ja im Endeffekt hatte das ja keinen Einfluss gehabt.
Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine weitere Folge des Gesprächs Jitka Mladkovas mit Pater Anton Otte hören Sie in der Sendereihe Begegnungen am Donnerstag in einer Woche. Und für heute danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Im Studio war mit Ihnen Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci